Ach, war das schon mal schön bis hierher.
Werde ich auch gehört für den Fall, dass ich was zu kommentieren habe? Ja.
So, der Titel meiner Predigt ist...
Der Ton gut, Leute, sagt mal. Das klingt mir sehr lächerlich.
Ne? Jetzt.
Ihr müsst das sagen.
Jetzt können Sie nichts mehr machen. Jetzt habe ich nämlich eben das WLAN abgeschaltet, weil das immer ein Problem gibt. Die müssen jetzt so mitleben. Also. Ich red leise. Ich rede sanft. Der Titel meiner Predigt ist Über plus natürlich gleich übernatürlich. Sollte gleich auftauchen. Ich mache einfach mal weiter. Also, was wir heute Morgen schon erlebt haben, ist Gottes Wirken. Ja? Ich meine, im Lobpreis ist er anwesend, beim Abendmahl war er anwesend. Und Gottes Plan war von Anfang an, mit uns in enger Gemeinschaft zu leben. Als Adam und Eva im Paradies rumgelaufen sind, haben sie sich täglich mit Gott getroffen, haben ihm erzählt, was sie heute erlebt haben, was sie gesehen haben, was sie gemacht haben und haben vielleicht mit Gott auch besprochen, was sie morgen tun werden. Und irgendwie kann man sagen, die haben mit Gott zusammengelebt wie in einer Familie. Das war immer Gottes Wille. Das war der ganze Grund, warum Gott überhaupt die Schöpfung gemacht hat, warum er das Universum geschaffen hat und alle Menschen, weil er mit ihnen Gemeinschaft haben will, wie in einer Familie. Und
also er hat sich echt mit ihnen unterhalten. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also es gab keine Nachbarschaftsstreite, es gab keinen Ärger in der Ehe, es gab keine Finanzsorgen, es gab keine Krankheiten, wo er zu Gott gehen müsste und sagen, Gott, mach mich mal heil. Das gab es alles nicht. Die hatten nur eins, Liebe füreinander, Zeit füreinander, Gemeinschaft.
Ja.
Damit haben sie ihre Zeit gefüllt.
Und ich glaube, dass also Adam und Eva hatten eine geistliche Wahrnehmung. Bevor dem Fall haben die gute geistliche Wahrnehmung gehabt. Ich glaube, die haben Gott gesehen mit ihren geistlichen Augen. Also das heißt, die haben auch ein wirkliches physisches Gegenüber gehabt, von dem sie eine bildliche Vorstellung hatten. Und das haben wir heute nicht mehr. Und deswegen meinen wir, er ist nicht da. Und dann haben die Menschen nach dem Fall angefangen, so vor sich hin zu wursteln und es irgendwie alles selber hinzukriegen. Und das war niemals Gottes Wille, dass wir ohne Gott irgendwas tun. Die Bibel sagt das an so vielen Stellen, ohne ihn können wir nichts tun. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Aber was ich heute bei euch bewirken will, ist, dass ihr im Alltag noch viel mehr darauf horcht, wo Gott eigentlich sich einbringen will, uns helfen will, uns unterstützen will. Denn er will uns immer nur fördern. Er macht nichts anderes, als uns fördern und uns voranbringen. Und deswegen horcht mal hinein, wo ihr im Alltag bestimmte natürliche Dinge tun sollt, ja, wo Gott euch dazu auffordert, wo Gott sein Über zu unserem Natürlich hinzufügen will, damit daraus übernatürlich wird. Er bietet uns das ständig an. Er steht ständig da. Im Grunde kann man das so ein bisschen sagen wie ein stummer Ober mit einem Tablett, ja, wo immer Champagner draufsteht. Der steht immer da und du musst es nur wahrnehmen und sagen, okay, hier ist ja was für mich, das nehme ich. Ja. Er bietet sich ständig an. Und es ist unser Job, dafür sensibel zu werden, diese Sachen zu erkennen und dann zuzugreifen. Er drängt sich nicht auf. Ja. Stell dir vor, bei der Queen, früher hat man das gesagt, bei der Queen in England, ja, die Queen ist tot, aber das geht da, die Gewohnheiten haben sich da nicht geändert. Der Ober steht in dem großen Ballsaal mit dem Tablett, der rennt dir nicht hinterher und sagt, jetzt hol dir mal ein Glas Champagner, der steht einfach da. Ja. So ist Gott auch, der ist ein Gentleman, bietet dir das an. Und ich habe in der Bibel drei Beispiele, die ich euch heute bringen will, wo Gott seine übernatürlichen Versorgung zu den natürlichen Handlungen der Menschen hinzufügen will. Das erste Beispiel steht in 2. Könige 3. Ich erzähle euch mal ein bisschen die Geschichte. Und zwar hat sich da der Josaphat mit Joram zusammengetan, der König des Nordreiches mit dem Südreich. Und die haben gesagt, wir ziehen zusammen gegen die Moabiter, weil die sind abgefallen von dem König des Nordreichs. Nicht so wichtig, aber jedenfalls, sie haben gesagt, wir machen jetzt Krieg gegen die Moabiter. Und um die Moabiter zu überraschen, sind sie nicht den normalen Weg gezogen durch fruchtbares Land, wo es auch Wasser gibt, sondern die haben gedacht, wenn wir durch die Wüste kommen, dann können wir die Moabiter überraschen. So, dann sind sie also in die Wüste gezogen und dann nach 6 Tagen hatten sie kein Wasser mehr. Ich meine, erstmal denke ich, wie schlau waren die eigentlich, wenn sie durch die Wüste ziehen. Ich würde da ein bisschen Wasser mitnehmen, aber gut. Jedenfalls in dieser Situation, die hatten noch Glück, die hatten einen Propheten dabei, einen echten Propheten, Elisa, der war mit in der Mannschaft. Und den haben sie den befragt, was sollen wir denn jetzt machen? Ja. Und Elisa hat dann mit Gott gesprochen und der hat dann Folgendes gesagt. In 2. Könige 3, 16. Ja. Und er sprach, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen, dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, sodass ihr zu trinken habt und ihr auch euer kleines und großes Vieh. Und das ist noch ein geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben. So, diese kleine Geschichte, die wollen wir mal ein bisschen sezieren. Also die Israeliten haben sich durch eigene Dummheit in diese Situation hineingebracht. Und wir in unserem normalen Denken sagen uns, ja, wenn ich es vermasselt habe, dann wird Gott mich da nicht raushauen, sondern jetzt muss ich die Suppe selber auslöffeln. Ne? Das ist unser normales Denken. Aber ihr seht hier, dass das nicht stimmt. Ihr seht, dass Gott nicht sagt, ja, wenn ihr so doof seid, dann helfe ich euch auch nicht. Ja? Selber schuld. Sondern er greift hier ein. Ja? Allerdings, die sind ja jetzt schon ein paar Tage in der Wüste unterwegs gewesen und merken jetzt, dass wir Hunger haben. Sie mussten ihn erstmal bitten, anrufen, seine Hilfe suchen, ja? Ihn in ihre Situation hineinholen. Das mussten sie schon. Also die Lehre für uns daraus ist, wenn wir richtig blöden Mist gemacht haben, dann sollten wir mal kurz innehalten und Gott in die Situation reinholen. Und dann kann sich das lösen. Unsere normale Reaktion ist, wenn wir richtig Mist gebaut haben, dann ignorieren wir Gott erstmal für 14 Tage. Und wenn wir es einigermaßen wieder hingebastelt gekriegt haben, dann sagen wir so, jetzt fange ich wieder an, meine Beziehung mit Gott zu leben. Genau die falsche Reaktion. Also, wenn wir Mist gebaut haben, erstmal innehalten und dann ihn reinholen. Okay, so, aber jetzt hat Gott ja nicht einfach ihre Flaschen gefüllt, sondern sie mussten einen Glaubensschritt tun. Also sie mussten diese Gruben ausheben. Sie mussten was ganz Natürliches tun. Also wenn sie keine Gräben gegraben hätten, dann hätten sie nichts, also dann wäre nichts passiert. Dann hätte es sogar regnen können und das Wasser wäre einfach irgendwie versickert oder weggeflossen oder so, ja. Sondern sie mussten selber eine natürliche Aktion tun. Gräben, das kann jeder. Ja? Das ist eine ganz banale Geschichte. Aber das mussten sie tun. Ohne das wäre es nicht gegangen. Ja? Okay, und dann füllten sich die Gräben, ja, das im weiteren Verlauf der Geschichte. Es hat nicht geregnet, aber am nächsten Morgen, als sie aufwachten, waren die Gräben voll mit Wasser. Problem gelöst. Ja. Aber jetzt, ich gehe noch mal eben kurz zurück hier in den letzten Teil von dem Vers. Da steht, und das ist noch ein geringes vor dem Herrn, das bisschen Wasser. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben. Und das ist ein Muster. Das finde ich total spannend. Ja. Das ist ein Muster, das immer wiederkehrt. Du bittest Gott um etwas Bestimmtes, er gibt es dir und noch was drüber hinaus. Gott lässt sich niemals lumpen. Wenn du ihn um was bittest, gibt er dir mehr als das, worum du gebeten hast. Das Muster, das werden wir nachher wiedererkennen. Da gehen wir noch durch andere Beispiele. Also er hat ihnen das Wasser gegeben plus Sieg über die Moabiter. Die konnten also jetzt ganz locker weiterziehen, den Moabitern entgegen und wussten, das Ding ist schon, die Sache ist geritzt, den Kampf werden wir gewinnen. Und
lass dich nicht stören.
Ja. Sie geht und sagt, lass dich nicht stören. Aber sie kommt wieder. Also.
Aber einfach, dass euch das hier zu kalt ist, habe ich so wahrgenommen. Und da habe ich gedacht, ich will euch das angenehm machen. Das war der Hintergrund.
Also, was auch noch hier drin steckt, das mit den Gräben graben, ja, das kann jeder. Jeder kann Graben graben. Aber Gott sagt, macht sowas ganz blöd Banales. Ja, und das, aber das ist die Voraussetzung, dass ich euch helfen kann. Ne? Und ihr wisst, Gott benutzt die törichten Dinge, um die Weisen zu verwirren. Ja, und er benutzt die simplen, einfachen Sachen. Und wir denken, es ist wahnsinnig kompliziert. Allerdings braucht es auch großes Vertrauen in Gott, dass du in der Wüste Gräben aushebst. Ja? Das ist für einen Außenstehenden, der Gott nicht kennt und nicht weiß, dass der mit in dieser Story mit drin ist, ist das Balla-Balla. Ja? Und so müssen wir uns vielleicht auch von Gottes Weisungen, also wenn wir irgendwas gemeint haben zu hören und es kommt uns ein bisschen seltsam vor, sollten wir das nicht verwerfen, weil wir meinen, das ist aber komisch. Also sowas ganz Verrücktes wie, sprich diese Person an, ja, im Supermarkt oder bezahl ihr den Einkauf oder was weiß ich, ja, wo wir denken, jeder äußere Betrachter würde sagen, der Typ ist verrückt. Aber solche Dinge müssen wir manchmal tun und wir sind dann vielleicht ein bisschen außerhalb der Norm. Hey, aber habt ihr schon mal was gemerkt? Ihr seid schon lang außerhalb der Norm. Also könnt ihr den Rest auch noch hinzufügen. Ja? Ich habe noch ein Beispiel, ein persönliches Beispiel, wie man diese Story anwenden kann. Ich habe das einfach, als ich das gelesen habe neulich, habe ich gedacht, da ist so viel drin. Ja? Du musst Gräben ausheben und dann füllen die sich. Und jetzt habe ich gedacht, weißt du, wenn ich für Gott Zeit reserviere, ne? Das habe ich schon oftmals selber erfahren, wenn ich für Gott Zeit reserviere, Zeit mit ihm verbringe, in der Bibel lese oder einfach mit ihm bin, dann habe ich Erkenntnisse. Dann kriege ich geistliche Offenbarungen. Oder ich kriege auch sowas wie eine tiefe Zufriedenheit, dass ich in seiner Gegenwart einfach bin. Und das ist so, als ob ich durch das mir Zeit nehmen einen Graben aushebe, ja, und der füllt sich dann mit seiner Gegenwart, mit seiner Weisheit, mit seiner Schönheit. Und ich glaube, wir müssen solche Gräben für uns immer mal ausheben, damit sie sich mit den guten Dingen Gottes füllen können. Ich habe noch ein anderes Beispiel. In den USA, in der Bibelschule, wo wir waren, da gibt es einen, der beliebteste Lehrer, kann man eigentlich sagen, Barry Bennett. Der ist durch eine schwere Krebserkrankung gegangen und war ein Jahr lang sehr krank und war teilweise sehr, sehr schwach. Und er hat hinterher erzählt, er hat sich während dieser Zeit, als er mitten in der Krise, also mitten in der Krankheit war, hat er sich Sportgeräte im Internet bestellt. Ich glaube, es waren Tennisschläger und Schuhe, ja, die er nicht benutzen konnte. Da konnte er nichts mit anfangen zu dem Zeitpunkt. Aber er hat das gemacht als Aktion, als eine natürliche Aktion, wo Gott sozusagen sich dranhängen konnte, und ihn, um das Übernatürliche zu tun. Ja? Also er hat sich projiziert in die Zukunft und Gott hat, und das war wie so ein Anker für ihn. Versteht ihr? Ich sehe da einfach so diese Parallele. Er hat etwas Natürliches getan, damit etwas Übernatürliches eintritt. Solche Dinge müssen wir tun.
Und es ist eingetreten.
Und es ist eingetreten, genau. Okay, das war dann mein erstes Beispiel. Das zweite Beispiel steht gleich im nächsten Kapitel. Ich habe das, also ich hatte dieses 2. Könige 3 gelesen und da habe ich gedacht, faszinierend. Ja. Und da habe ich gedacht, jetzt liest du einfach gerade mal weiter in Könige und dann kommst du in 2. Könige 4. Und da ist die Geschichte mit dem Öl, das nicht aufhört zu fließen. Also ganz kurz die Geschichte. Eine Frau war mit einem Propheten verheiratet und hatte 2 Kinder. Der Mann hat ein paar Schulden gemacht bei irgendwelchen bösen Gläubigern und starb dann. Jetzt hatte die Frau die Schulden an der Backe und ihre 2 Söhne und der Gläubiger kam und hat gesagt, Frau, du hast kein Geld, du kannst mich nicht die Schulden nicht bezahlen, ich nehme deine 2 Söhne als Sklaven. Ja, tolle Geschichte. Aber jedenfalls hat sie, und in dieser Situation kam Elisa zu ihr. Und sie sagt zu ihm, 2. Könige 4, warte mal eben, da lese ich aber nur den letzten Vers. Also, Moment, erstmal, ich muss noch die Geschichte fertig erzählen. Also, und Elisa kam und fragte, was soll ich denn für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Und sie erzählt ihm eine Geschichte und dann sagt er, was hast denn du im Haus? Und sagt sie, ich habe eigentlich nur einen Krug Öl. Das ist das Einzige, also ein kleines Kännchen Öl habe ich im Haus, ja. Und sonst eigentlich nichts. Und dann sagt Elisa, komm, jetzt geh mal zu deinen ganzen Nachbarn, leih dir jede Menge Gefäße aus und dann gehst du in dein Haus, machst die Tür hinter dir zu, interessant, dass sie das tun soll, ja. Und dann pass mal auf, was passiert. So, und jetzt heißt es dann, und sie ging von ihm weg, und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl. Also das Öl versiegte in dem Moment, als sie keine Gefäße mehr hatte. Der Segen oder das Öl wäre immer weiter geflossen, wenn sie noch mehr Kapazität zu empfangen gehabt hätte. Ja? Gottes Versorgung ist unendlich. Unsere Kapazität zu empfangen ist begrenzt. Also wir haben heute Morgen da ein bisschen drüber geredet und Christa hat gesagt, die Frau hätte den Laden aufmachen können. Ja? Die hätte sofort ein großes Geschäft aufmachen können. Hinten fließt das Öl und vorne verkauft sie und das hätte sie jahrelang machen können, ja, bis sie nicht mehr genügend Abnehmer hat, weil der Markt gesättigt ist. Dann hätte es vielleicht aufgehört. Dann hätte sie ein riesen Vermögen machen können. Interessanter Gedanke, ne? Naja, die Frau dachte eigentlich, sie hätte nichts, was ihr aus dieser Patsche raushelfen könnte. Sie hat gesagt, ich habe eigentlich nichts, ich habe nur ein bisschen Öl. Gott hat das kleine bisschen verwendet, was sie hatte, um daraus einen überfließenden Segen zu machen. Hast du irgendwas Kleines? Hast du irgendwas Kleines? Jeder hat was. Jeder von uns hat was, aus dem Gott was Großes machen kann, was er unendlich multiplizieren könnte. Und ihr seht in dieser Geschichte, dass Gott nicht nur ihre unmittelbare Not gelindert hat, das sehen wir gleich am Schluss, sondern darüber hinaus noch einen überfließenden Segen. Und so ist es, das ist dieses selbe Muster. Sie hat gesagt, ich brauche hier Rettung in der Not, Gott rettet sie in der Not und gibt ihr darüber hinaus noch Überfluss. Dasselbe Muster wie vorher, nicht nur das Wasser in den Gräben, sondern auch noch Sieg über die Moabiter. So ist Gott. So, ja, wir müssen seine Natur kennen. So ist er. So tickt er. Ja.
Vielleicht gehe ich mal kurz ein auf die Tür, die sie verschließen sollte. Ne? Warum sollte sie die Tür verschließen hinter sich? Also man könnte sich vorstellen, damit die Nachbarin nicht kommt und sagt, was machst du da für einen Quatsch? Das wird doch nichts. Glaub doch nicht, dass da mehr Öl kommt oder sowas. Und darum die Frage an einen selber, wenn man irgendwie weiß, da geht's lang, schaltet die Stimmen aus, die Zweifel anmelden und sagen, das wird doch, ach Quatsch, passt, nein, das wird nichts. ist noch nie geschehen und solche Sachen, dass wir uns dem nicht aussetzen, ne? Und dann eben dann auch diesen Glauben übernehmen.
Oder die sogenannten Ratgeber. Ja? Man kann dann 10 Ratgeber sagen, die einen sagen, ach, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. 8, nee, nehmen wir mal 12. Ich sag mal, 10 werden sagen, das wird niemals funktionieren. Ja? Also, so wie die Spione. Ne? Deswegen ist es auch manchmal gar nicht gut, groß mit Leuten darüber zu reden. Mach's einfach. Wenn du weißt, du hast das von Gott gehört, dann mach's einfach. Wofür brauchst du noch die Meinung von irgendeinem Menschen? Ja. Und hier hat Gott wieder, wie zuvor auch, eine scheinbar törichte, töricht heißt unsinnig oder seltsam, eine scheinbar törichte Handlung benutzt, um seinen Segen freizusetzen. Also wir müssen ein bisschen locker werden in unserem Denken, ja, in unserem, wie wir auf Gottes Wort reagieren. Ein bisschen, macht doch mal so, macht euch mal locker. Und sie bekam viel, viel mehr, als sie brauchte, um ihrer Not zu begegnen. Das ist Vers 7. Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes und er sprach, geh hin, verkaufe das Öl, bezahle deine Schuld, die unmittelbare Not. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Ja, was heißt das? Die hat ein Vermögen, von dem sie leben konnte, die musste gar nicht mehr arbeiten. Ja? Es ging ja eigentlich nur darum, dass ihre unmittelbare Not befriedigt wird. Und Gott kommt rein in die Szene und sie hat Überfluss. Jetzt mache ich eine kleine Klammer. Es gibt noch eine andere Anwendung, wie man dieses Gleichnis verstehen kann oder diese Geschichte verstehen kann. Menschen werden ja auch manchmal als Gefäße bezeichnet. Ja? Und Gott möchte jedes Gefäß, das sich ihm darbietet, füllen. Und wir haben nicht genügend Gefäße hier auf der Welt, ja? Die bereit sind, sich füllen zu lassen. Und deswegen wird Gottes Segen auf der Erde nicht so verbreitet, wie er verbreitet werden könnte, wenn es noch mehr Gefäße gäbe, die bereit wären. Ich finde das wunderschön, dieses Bild. Ja. Bietet euch Gott als Gefäße dar für seinen Segen. Das ist sein Wille. Klammer zu. Kommen wir zum dritten Beispiel. Das ist in Lukas 5. Da geht es um die Geschichte, wo Petrus am Fischen ist und nichts gefangen hat. Und, ja, und dann kommt Jesus und sagt, lass dein Netz noch mal runter. Und pass auf, das müssen wir jetzt genau im Detail lesen. Ja? Lukas 5, ich fange mal an zu lesen. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch, also ich sag's mal, ich muss nochmal neu betonen, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet, nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze nochmal rauswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, sodass sie kommen und helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Signifikant hier dran ist, lasst eure Netze, Plural, zum Fang hinunter. Aber sie ließen nur ein Netz hinunter. Und in der Bibel steht nicht, was Petrus wirklich geschrieben hat, aber ich war dabei, ich habe es mitgehört. Und er hat gesagt, Jesus, also echt jetzt? Das haben wir schon die ganze Nacht gemacht. Und jetzt der ganze Aufwand nochmal alle Netze richten und alle nochmal runterlassen und so. Also, weil du es bist, ein Netz. Wenn er gehorsam gewesen wäre, wäre sein Netz nicht gerissen. Dann hätte er viele Netze runtergelassen und der Schwarm hätte sich verteilt und sein Fang wäre größer gewesen. Aber er konnte nur einen Teil des Fanges einsammeln, der verfügbar war. Lektion für uns, die Vorbereitung auf eine erwartete Vermehrung kann bestimmen, wie viel du empfangen kannst, empfangen wirst. Die Vorbereitung auf die Vermehrung bestimmt, wie viel du empfangen wirst. Du kannst die, ich pack's mal ein Bild. Ja? Wenn du eine große Ernte dir erträumst, dann baust du eine Scheune. Und so groß wie die Scheune ist, so groß wird die Ernte sein. Ja? Das ist das Bild. Aber wir können, ich mache jetzt mal aus unserer Lebensrealität ein Beispiel. Wir haben am Ende unserer Bibelschulzeit haben wir mitgearbeitet bei Charis Deutschland. Und wir haben gesehen, wie die Lehrmaterialien vervielfältigt haben. Die haben CDs gebrannt und Papier kopiert. Und wir waren da, wir haben da in dieser Abteilung eine Zeit lang gearbeitet. Und wir haben an einem Tag vielleicht, ich weiß nicht, für 3 Leute oder sowas, die ganzen Materialien fertig gekriegt, also alle CDs kopiert, Labels drauf gemacht, Ordner zusammengestellt, geheftet und so weiter. Und dann haben wir gesagt, wenn wir mal sowas machen, dann suchen wir uns eine andere Lösung, wo wir nicht mehr aktiv diese Vervielfältigung machen müssen. Und für die, die Studenten sind, wissen, wie das bei uns läuft. Ich erkläre es ganz kurz für die anderen. Wir haben auf unserer Homepage ein Lernportal. Es ist eine digitale Lernplattform. Und da kann man alle Videos anschauen und da kann man alle Skripte lesen und da kann man alle Audios hören, die wir so rausgeben. Und dafür muss ich nichts tun. Ich muss euch nur einmal den Zugang dazu geben und dann muss ich damit nichts mehr tun. Damit könnte ich, also ich sag mal, wir könnten 10.000 Studenten damit versorgen, ohne Probleme. Ja? Und damit haben wir unsere Netze, oder sagen wir mal, unsere Pflöcke weit gesteckt.
Die Gräben ausgehoben.
Viele, tiefe, große Gräben ausgehoben. Und wir sind jetzt gerade im Prozess, wir haben dann gesagt, okay, von der Seite her sind wir gut aufgestellt, aber es hängt jetzt noch zu viel an uns beiden. Wir sind eigentlich mit dem Tagesgeschäft zu sehr beschäftigt und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen mehr Dozenten, die mit uns das tun, was wir an den Schulsamstagen tun. Und wie der Zufall es will, gestern war Anatols erster ernsthafter Einsatztag sozusagen. Wir haben Anatol und wir haben Volker. Und früher wird noch die Karin hinzukommen und dann sind wir schon mal, statt 2 sind wir dann 5. Ja. Und dann können wir ein bisschen mehr Leute bedienen. Und wir haben ja schon öfter im Namen der Kollekte gesagt, wir wollen auch ein neues Gebäude. Wir sparen an für ein Gebäude, das wir uns kaufen. Und wenn wir das richtige Objekt finden, dann wird das nicht genauso groß sein wie das hier. Sondern es wird mindestens mehr als doppelt so groß sein. Denn das wird sich füllen. Ja? Das ist der Graben. Der wird sich füllen. Ja, wenn wir ein Gebäude kaufen, das eine Kopie von diesem hier ist, dann wird da nicht viel passieren. Aber wir werden es so groß machen, dass wir erstmal denken, oh, ist hier noch viel Platz. Ja? Gut, gehen wir mal zurück zu den Jüngern. Also sie waren nur teilweise gehorsam und haben nur einen Teil des Segens bekommen. Geht auch. Ihr könnt mal sehen, die waren ja, Gott hätte ja auch sagen können, ja, wenn ihr nur ein Netz runterlasst, dann kann ich auch nicht.
Ja. Aber, darf ich sagen, aber im letzten Satz nochmal, wenn sie mehr gefangen hätten, wären die Schiffe gesunken.
Jo, aber sie hätten ihre noch mehr Kollegen rufen können. Ja, ich war dabei, die waren nicht weit weg. Ja. Aber was ich auch toll finde an diesem Gleichnis, hier wird der Unterschied so sichtbar zwischen unseren natürlichen Anstrengungen und wie es ist, wenn du Gott mit an Bord nimmst. Ja? Also die natürlichen Werke sind Aktionen, die wir ohne Gott machen. Und diese Aktionen können aussehen wie gute Taten. Die können super aussehen. Ja? Die können unter dem Namen Jesu Christi, unter dem Dach einer Kirche, im Namen eines großen Hilfswerkes christlicher Natur kann das alles passieren. Sieht exakt super christlich aus, ja, und Gott ist nicht dabei. Im Gegenteil, bei der Vorbereitung wird man sagen, Heiliger Geist, lass uns bloß in Ruhe und störe nicht unseren Ablauf. Ja? Wir haben hier die Checkliste und wenn du jetzt was anderes sagst, dann kommt der Laden durcheinander. Ja? Also das sind natürliche Werke. Sehen toll aus. Ja?
Manchmal.
Manchmal sehen sie toll aus. Manchmal auch nicht. Aber ich finde das so faszinierend. Die Jünger haben dasselbe getan, was sie die ganze Nacht getan haben. Einmal ohne Gott, einmal mit Gott. Und wenn man sich dieses Bild mal einprägt, ja, du strampelst dich ab mit irgendwas ohne Gott. Und jetzt lad ihn einfach ein. Hol ihn bitte an Bord. Dann wird die Sache ganz anders aussehen. Es ist erstaunlich, wie wir glauben, dass unsere Weisheit besser ist als die von Gott. Wir meinen, wir haben es schon gecheckt, ich bin nicht blöd, ne? Und versuchen es dann aus eigener Kraft zu machen. Und diese Verhaltensweise ist so tief in uns drin, ich schließe mich nicht aus. Bis ich mal innehalte und sage, ey Gott, ich komme hier nicht weiter, ich bin hier am Kämpfen. Gerade wenn es um Elektronik-Sachen geht, da stehst du da an dem Computer und die Technik funktioniert nicht. Und dann denkst du, woran könnte es liegen? Ja, es könnte an dem Router liegen oder an dem oder an dem. Aber das dem Ding mal eben zu gebieten, jetzt richtig zu funktionieren, habe ich vorhin auch nicht dran gedacht.
Siehst du?
Ja.
Ich kann mal ein Beispiel aus früheren Zeiten erzählen. Da habe ich manchmal gesagt, Kai, du reitest auf einem toten Pferd. Steig ab. Steig einfach ab. Das brauchte lange, bis er merkte, das Pferd ist tot. Aber ich reite es immer weiter. Ich mache das jetzt mit einer Kraft. Das muss doch. Stimmt?
Ja.
Mancher von euch reitet auch auf dem toten Pferd rum. Steig ab, Pferd ist tot, Sache beendet, fang was Neues an.
Ja, es würde uns allen, inklusive mir, gut tun, sehr genau darauf zu achten, was Gott uns sagt. Ja. Im Alltag, in den kleinen Situation.
Ich möchte mal so Beispiele nennen, einfach weil das ja alltagstauglich sein soll. Wir wollen ja nicht irgendeine schöne Geschichte hier hören und was hat das mit meinem Leben zu tun. Ich habe erst mal angefangen zu sagen, morgens Gott, komm hier in meinen Tag und so. Und das ist schön, das ist gut und so weiter, das ist alles richtig. Und dann habe ich aber gemerkt, er möchte eigentlich immer bei mir sein, nicht nur morgens mal eben so, sondern dann habe ich angefangen, wirklich vor jeder sogenannten Herausforderung zu sagen, Jesus, übernimm du bitte. Ja? Und habe da richtig dolle Erfahrungen mitgemacht. Also zum Beispiel, ich habe ein schwieriges Gespräch. Oh Mensch, was sage ich denn? Und dass ich da niemanden verletze und gleichzeitig aber das Ding durchziehe. Dann sage ich, oh Jesus, bitte übernimm du. Ja? Und es ist gut dann hinterher. Oder ich will von mir aus eine Lehreinheit machen. Oder einfach meine kleinen Alltagssachen. Ja? Alltagsdinge, die nicht besonders herausfordernd sind. Und dann denke ich, nö, ich mache das nicht alleine. Jesus, übernimm du bitte. Ja? Dieser eine Satz und dieses Bewusstsein, hier, ich gebe dir das ab, ich erkläre mich quasi als hilfsbedürftig ihm gegenüber. Und das hat Auswirkungen. Das Ergebnis dieses Bittens, also ich halte mein Ölkännchen hin sozusagen, ja. Füll das doch bitte mal, damit ich das nicht nur mit meinem eigenen mache, sondern ich bringe mein natürlich und du tust dann übernatürlich oben drüber. Und es geschieht, probiert das mal aus. In diesen Minisituationen des Alltags, ja, habe ich wunderbare Erfahrungen.
Ja, ich bin damit vorübergehend am Ende. Wollte an der Stelle beten mit uns. Ja, wir erkennen einfach an, dass wir aus unserer Kraft heraus nichts Übernatürliches vollbringen können. Wir können nur natürlich, Herr. Und wir wissen, dass du viel, viel mehr für uns hast. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, dass dieser göttliche Anteil in unseren Handlungen, dass wir ihn einladen. Dass sie ihn einladen in unseren Alltag hinein, in unsere Beziehungen hinein, in unsere Finanzen, in jedes Detail unseres Alltages, dass Gott darin wirken kann. Dass wir ihm die Dinge darlegen und sagen, hier, ich brauche Hilfe, komm bitte, komme rein in die Situation. Ich komme hier nicht weiter. Ich stoße immer wieder an dieselben Grenzen. Ich bete, dass wir in uns ein Reflex entsteht, sofort dich mit einzuladen in alles, was wir tun. Ja. Und zwar auch, wenn wir, auch wenn, selbst wenn wir Mist gebaut haben, wir wissen, dass du treu und gerecht bist und uns das nicht anrechnest und uns deswegen dafür nicht strafst, sondern dass du mit deiner Liebe uns dahin durchträgst, selbst durch Momente, wo wir es selber versemmelt haben. Ich bete auch, Herr, dass du uns die Weisheit gibst, einfach deinen Rat zu suchen, in jedem Umstand, zu jedem Thema, dass wir innehalten, diesen kleinen Moment des Innehaltens. Schenk uns diesen kleinen Moment des Innehaltens, deine kleine, leise Stimme, die sagt, halt, überleg mal eben, ich hätte hier was für dich. Ich bete, Herr, dass wir in unserem Alltag einfach viel mehr so leben, wie Adam und Eva im Paradies mit dir gelebt haben. Dass wir dich als Faktor niemals vergessen, sondern immer mit einbeziehen. Und das wird ein Zeugnis sein für viele, viele andere Menschen. Wenn sie sehen, mein Natürlich plus Gott ist übernatürlich.
Amen.
Amen. Aber ich bin noch nicht, ich habe noch nicht fertig. Ich habe hier nämlich ein wunderbares Beispiel, wie Gott unsere kleinen Handlungen braucht, damit er uns segnen kann. Und das ist die total elegante Überleitung zur Kollekte. Hier ist ein wunderbares Beispiel von Jesse Duplantis, das er in seinem Buch Mein Besuch im Himmel beschrieben hat. Ich lese es einfach vor. Eines der größten Wunder in meinem Dienst geschah als Resultat dessen, dass Gott eine kleine Bemerkung, die ich gemacht hatte, hörte und darauf reagierte. Als ich einmal im Flugzeug saß und nach Dallas flog, um das Evangelium zu verkünden, sagte ich zu mir selbst, ich sollte mir ein Taschenmesser besorgen, damit ich mir unterwegs meine Fingernägel sauber machen kann. Hallo? Wie läuft der denn rum? Egal. Was ich brauche, ist ein Klappmesser. Dann sprach ich diese Worte laut aus. Als ich in der Versammlung meine Predigt beendet hatte, wurden mir die Opfergaben überreicht. Ich war schon dabei zu gehen, als der Verwalter der Gemeinde auf mich zugelaufen kam und sagte, Bruder Jesse, das hier wurde auch ins Opfer getan. In seiner Hand befand sich ein kleines Taschenmesser. Dieser Art, das habe ich nämlich auch schon mal bei uns in der Kollekte gefunden. So.
Aber er macht sich die Fingernägel immer zu Hause. Nicht im Flugzeug.
In seiner Hand befand sich ein Taschenmesser. Ich begann zu weinen. Das ist ein Wunder, rief ich. Dann ging ich in das Büro des Pastors, kniete mich nieder und sagte, Gott, du hast mir dieses Taschenmesser gegeben. Es kostet nicht viel Geld, vielleicht $4 oder $5. Ich hätte mir eins kaufen können. Gott sagte zu mir, ich weiß, das hättest du tun können. Warum hast du das dann getan, Herr? Ich habe gehört, wie du es im Flugzeug gesagt hast. Aber ich habe doch nur laut gedacht, erwiderte ich. Ich habe laut zugehört, entgegnete er. Gefällt es dir? Es kommt von einem kleinen Jungen, der es wirklich liebte. Er hat es immer gepflegt. Es war seine allergrößte Gabe. Gott, wenn du mir zeigst, wer es ist, dann gebe ich es ihm zurück und gehe mir eins kaufen. So, und jetzt kommt's. Gott sagte, nein, dann wäre ich nicht imstande, ihn zu segnen. Aber Gott, das ist so unbedeutend, so winzig. Ich weiß, sagte er, aber ich bin selbst um kleine Dinge besorgt. Tja, so funktioniert er. Du gibst was Kleines und kriegst was Großes. Und dieser kleine Junge, ich glaube, der hat bestimmt dieses Taschenmesser mehrfach zurückbekommen, in welcher Form auch immer. So ist Gott. Und in diesem Sinne sammeln wir jetzt eine Kollekte ein und ihr könnt da reintun, Taschenmesser, Diamanten, Goldstücke. was auch immer euch lieb und teuer ist.
Kreditkarte.
Kreditkarte.